ich wollte nie Musik machen, um irgendwie Hits zu landen und dann super reich damit zu werden. Das war nie mein Ziel. Es war einfach mein Ziel, Musik zu kreieren, die mir aber auch anderen Leuten hilft, ihr Leben zu verstehen, ihre Verhaltensweisen zu verstehen und auch einfach generell das zu verarbeiten, was passiert ist. Es gibt dann auch Momente, wo ich denken würde, wenn ich morgen sterben würde oder übermorgen es alles vorbei wäre, wäre ich dann glücklich, so wie ich mein Leben gelebt habe. Auf der musikalischen Seite 100%, weil ich immer meiner Musik treu bin. Aber ich frage mich einfach oft in Bezug auf Beziehungen, was will ich denn? Will ich ein Kind? Würde ich es bereuen, wenn ich jetzt übermorgen sterben würde und kein Kind hätte? Und das sind Fragen, die mich sehr beschäftigen nachts, weil ich es manchmal weiß und manchmal nicht weiß.
Herzlich willkommen. Mein Name ist Daniel Fürck und ich freue mich sehr, euch heute zu einer neuen Episode Gin & Talk begrüßen zu dürfen. Mein heutiger Gast ist Alice Merton. Die Sängerin und Songwriterin wurde mit ihrem Hit No Roots international bekannt und hat sich seitdem als eigenständige Stimme etabliert. Mit klarer Haltung, großer Unabhängigkeit und einem feinen Gespür für persönliche Themen. Geboren in Frankfurt, aufgewachsen in Kanada, England und Deutschland, prägt das Gefühl von Bewegung, Zugehörigkeit und Identität bis heute ihre Musik. Alice Merton hat früh entschieden, ihren eigenen Weg zu gehen, gründete ihr eigenes Label und behielt so die kreative Kontrolle über ihr Schaffen. In ihren Songs geht es um Selbstbestimmung, innere Konflikte, Stärke und Zweifel, oft direkt, manchmal verletzlich, aber immer ehrlich. Gerade veröffentlicht sie ihr neues Album Visions, auf dem sie diese Themen weiterführt und zugleich neue musikalische Räume öffnet. Ich wollte von ihr wissen, was Heimat heute für sie bedeutet, wie man sich in einer globalisierten Welt selbst treu bleibt und wie viel Mut es braucht, als Künstlerin konsequent unabhängig zu sein. Wenn dir diese Episode von Gin & Talk gefällt, folge uns bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer du gerne Podcasts hörst und hinterlasse uns eine gute Bewertung. Diese und viele weitere Episoden findest du auch als Videopodcast auf unserem YouTube-Kanal. Jetzt aber viel Spaß beim Zuhören. Schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid.
Zwei Menschen, eiskalte Drinks und eine Menge Zeit für ein persönliches Bargespräch. Herzlich willkommen an unserem Bartresen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gin and Talk. Mach es dir gemütlich, lehn dich zurück und tauche ein in die verrucht düstere Atmosphäre unserer Studiobar.
Liebe Alice, ich freue mich sehr, dass wir uns heute in Berlin treffen können, um über dein neues Album zu sprechen, um über Musik zu sprechen, um über Inspiration, über Kreativität, um über Selbstwert und Selbstwirksamkeit und Selbstliebe und alles, was so in deinen Songs steckt, sprechen zu können. Herzlich willkommen.
Dankeschön. Vielen Dank für die Einladung.
Ich konnte ja schon so ein bisschen in den ersten Song reinhören aus dem neuen Album. Und da steckt ja wahnsinnig viel drin darüber, wie Menschen in ein Leben kommen, wie Menschen vielleicht auch wieder gehen, wie Menschen das eigene Leben verändern und wie man dann am Ende aber auch selbst entscheiden muss, wie man dann weitermacht. Was hat dich denn da in dir drin bewegt? Es ist so eine Sammlung an vielleicht auch Begegnungen, die du in deinem Leben hattest, wo du nachgedacht hast, wie die dich alle verändert haben und wo dann auch die Alice von heute vielleicht herkommt, wie sie sich zu dem entwickelt hat, was sie heute ist.
Ich denke sehr viel darüber nach, wen man im Leben alles so trifft und warum man sie trifft vor allem. Warum kommt ein Mensch in mein Leben rein und was für eine Wirkung hat es auf mich? Gibt es eine Bedeutung? Gibt es einen Grund? Und darüber habe ich halt sehr viel nachgedacht. Und vor allem in dem Video von Ignorance is Bliss wollte ich eine Situation darstellen, dass es einfach bestimmte Menschen im Leben gibt, die wirklich besonders sind. Und manchmal sind sie da, manchmal sind sie nicht da. Aber dass du selbst irgendwie diese Kraft oder diese Fähigkeit hast, zu entscheiden, wie sie da sind für dich. Also ob sie dann noch in deinem Kopf oder in deinem Herzen existieren. Und ich glaube, dann ist mir eingefallen, auch gleichzeitig mit dem Titel, so einen Song darüber zu schreiben, dass ich diese Kraft habe, halt einfach selber zu entscheiden, wen ich reinlassen möchte, wen ich noch drin haben möchte. Und dass diese Ignoranz auch manchmal auch schön sein kann, zu sagen, hey, ich habe mich leider dafür entschieden, dich nicht mehr in meinem Leben zu haben, weil es mir nicht gut tut. Und ja, das war so die Inspiration dahinter.
Was ja auch so eine Entscheidung ist, die man oft viel zu lange vor sich herschiebt. Also da geht es jetzt nicht nur um Beziehungen, romantische Beziehungen, sondern auch um Freundschaften, um auch um Familienbeziehungen teilweise. Das kenne ich auch aus meinem Leben, wo man ganz lange Dinge aufrechterhält, weil man sich denkt, ja, aber wir kennen uns ja jetzt schon seit 15 Jahren immer. Und man denkt sich immer, machen das einfach so weiter, weil jetzt kennt man sich ja schon so lange.
Ja.
Obwohl man merkt, dass es einen vielleicht nur Energie kostet oder es einem nicht gut damit geht oder man vielleicht auch ausgenutzt wird oder so.
Absolut. Also ich habe schon einige Beispiele hinter mir, ob das jetzt Freundschaften waren oder irgendwie Beziehungen, wo man auch irgendwann gemerkt hat, dieser Mensch tut mir nicht gut. Und eigentlich habe ich auch die Fähigkeit zu sagen, okay, ich gehe jetzt oder du bist jetzt nicht mehr Teil meines Lebens. Und das ist auch schwierig, vor allem wenn es um Familie geht, wenn es irgendwie ein Elternteil ist, der irgendwie nie für dich da war oder ein Partner, der jetzt irgendwie nicht versteht, was du brauchst oder einfach nicht das kommuniziert, was du eigentlich gerne hättest. Und ja, und dann dachte ich, okay, dann wird das Album so anfangen mit diesem Song. Also so eine sehr starke Aussage, was dann in die andere Songs so ein bisschen einleitet.
Wenn man sich deinen Lebenslauf so ein bisschen anschaut, kommen da ja unfassbar viele Kulturen irgendwie auch zusammen. Also in Deutschland geboren, halb deutsch, halb irisch, dann Stationen in den USA, in Kanada, in UK, dann wieder nach Deutschland. Ausgerechnet nach Augsburg.
Ja, Augsburg war auch ein bisschen
random. Und dann nach Mannheim.
Mhm.
Was bedeuten diese ganzen Orte, an denen du gelebt hast heute für dich? Und auch diese ganzen Kulturen, die du dadurch auch kennenlernen konntest. Wie hat dich das geprägt?
Ich glaube, ich bin offener geworden und ich bin jetzt nicht mehr so abenteuerscheu. Ich würde sagen, ich bin jetzt ein Mensch, der ein Gespräch anfängt mit einem Fremden oder keine Angst hat, die Meinung zu sagen. Ich glaube, ich war schon früher sehr schüchtern und hatte Angst, was Leute über mich denken. Und durch diese Umzüge habe ich gemerkt, dass mir das egal ist. Dass jeder ein Mensch ist, jeder macht Fehler. Und das war mir irgendwie einfach wichtig, das auch zu lernen. Ich bin auch sehr dankbar, dass ich das gelernt habe, durch diese ganzen Kulturen und auch Offenheit zu zeigen, dass man nicht irgendwie so sein ganzes Leben halt nur so narrow-minded alles sieht, sondern dass du wirklich verstehst, dass wir so viele Menschen auf dieser Welt sind und wir sind alle so unterschiedlich und dass das, was uns eigentlich verbinden sollte, ist einfach nur Respekt, dass wir den anderen respektieren und wir müssen nicht alles verstehen, wir müssen es nur respektieren.
Und einander zuhören.
Und einander zuhören, das ist auch sehr, sehr wichtig. Und ja, wenn wir das beherrschen, dann finde ich, müsste es eigentlich ein friedliches Miteinanderleben geben. Aber ich glaube, sowas zu verstehen ist nicht ganz leicht in der Gesellschaft. Aber das habe ich gelernt durch viele Umzüge, dass einfach jeder Mensch anders ist und jeder hat eine andere Geschichte und dass es einfach schön ist, wenn man Menschen zuhört und versucht, sie zu verstehen.
Was bedeutet mit dem Background, den du da hast, mit den vielen Orten auch, wo du warst, was bedeutet denn eigentlich Heimat für dich dann überhaupt? Also ist das ein Ort, ist es ein Gefühl, ist es vielleicht irgend so ein Happy Place, den du irgendwo hast, wo du weißt, wo du immer wieder zurückkommen kannst und dich gut fühlst?
Mhm. Ich würde auf jeden Fall sagen, dass es Orte sein können. Ob das jetzt irgendwie Kanada ist, wo ich aufgewachsen bin, oder München, wo ich dann auch einen Großteil meiner Jugend verbracht habe. Aber es sind oft die Menschen. Also ich bin sehr abhängig von Menschen, die ich kennenlerne. Und wenn ich diesen Mensch dann bei mir habe oder wenn ich dann jetzt auf Tour bin und mit meiner Band bin, dann fühle ich mich gleich total wohl. Es ist super schön zu wissen, dass ein Zuhause halt nicht gebunden sein muss an einem Ort, sondern dass es ja halt gebunden an Menschen ist. Kann auch scary sein, wenn der Mensch dann nicht mehr da ist. Aber ich lerne auf jeden Fall damit umzugehen, dass auch das Zuhause halt nicht bei mir zumindest an einem Ort sein muss.
Kann ja auch eine selbstgewählte Zusatzfamilie sozusagen sein.
Absolut.
Also gerade wenn du sagst, die...
Nur weil man blut-related ist, heißt es nicht, dass man Familie haben kann, die jetzt nicht irgendwie dasselbe Blut hat, sondern einfach dieselben Werte teilt wie du und ich.
Du hast selbst gesagt, das Album, dieses neue Album Visions ist quasi zwischen L.A., London und Island entstanden.
Mhm.
Wie kam es denn zu Island? Also London kann ich verstehen,
yeah.
Dein Zuhause heute.
Yeah.
L.A. kann ich auch irgendwo nachvollziehen, als auch riesiger Musikhub und Inspirationsquell und überhaupt. Und Island natürlich auch wahnsinnig spannend. Aber wie kam es ausgerechnet zu dieser Island-Connection?
Island kam durch eine nicht so spannend, aber tatsächlich durch eine Fernsehsendung von ZDF, die sie gemacht haben, wo sie Künstler hingeschickt haben. Und da musste man dann mit einem Künstler aus diesem Land kollaborieren. Und ich war dann mit Daddy Freyr, der auch, ich glaube, dritter oder vierter Platz bei Eurovision gewonnen hat. Genau, und da bin ich dann das erste Mal hingefahren. Und ich war total beeindruckt von diesem Land. Von der Landschaft, von den Leuten. Ich würde sagen, vor allem von der Landschaft. Ich habe noch nie sowas in meinem ganzen Leben gesehen. Und auch, dass man so einsam war, aber irgendwie auch nicht. Man war so gebunden mit der Natur. Und ich habe mich so verbunden gefühlt einfach mit allen, mit der Kultur, mit der Sprache, mit sie glauben halt an Elfen und ich glaube, es heißt Huldufólk, also die Hidden People, also versteckten Menschen, die halt so in den Felsen und so versteckt sind. Und ach, ich habe es geliebt. Und dann bin ich halt nochmals hingefahren. Das war zu den Zeiten, wo in Los Angeles ganz viele diese ganzen Brände waren. Und ich wollte das Album mit einer Produzentin machen. Sie heißt Jen DeSilvio. Und ich wollte halt nicht nach Los Angeles wegen den Bränden. Und sie war auch jetzt nicht super scharf drauf, dort zu bleiben. Und dann hat sie gesagt, ja, gut, dann, wenn du willst, komme ich nach Island. Und dann haben wir dieses Studio, Floki Studios heißt es, haben wir gemietet. Und waren dann eine ganze Woche dort und haben jeden Tag irgendwie 3 Songs geschrieben und produziert. Und es war so schön. Es war so eine tolle Erfahrung. Und deshalb ist Island Teil dieser Reise.
Welche Rolle spielen denn generell auch Orte für dich dann bei deiner Musik? Also wenn du die, ich könnte mir vorstellen, es gibt ja in all den unterschiedlichen Kulturen, gerade auch Island, ja auch immer ein sehr lokales Verständnis von Musik, eine große Historie, auch wie dort Musik gemacht wird, vielleicht auch andere Instrumente, die dort zu Hause sind. Sind das Einflüsse, die du da dann auch so richtig mit einfließen lässt?
Auf jeden Fall. Also es gab zum Beispiel einen Künstler, den wir besucht haben, in seinem, das war so ein Kunsthof irgendwie, da bastelt er, aber es ist halt so in einem Stein. Und der malt halt Gesichter in Steine. Der sieht einen Stein oder einen Felsen und dann he carves like a face into it. Und das war so schön zu sehen. Und dann bastelt er auch Instrumente aus Steinen. Und die haben wir dann mit einbezogen in manche der Produktionen. Dann auch manchmal einfach so das Geräusch vom Wasser. Aber ich glaube, es war einfach nur die Einsamkeit, diese Ruhe, die auch eine Rolle gespielt hat, dass man wirklich alles ausschalten konnte und wirklich sich nur auf die Musik konzentrieren konnte. Und ich würde sagen, das Album ist auch sehr organisch, sehr, jetzt nicht irgendwie super viele Synths, sondern sehr viele Gitarren und Bässe und echte Drums, jetzt keine Drums, also ein paar Drum-Samples, aber schon echte Drums. Und in der Hinsicht habe ich mich sehr inspirieren lassen von Island.
Wenn du mal so auf die letzten 10 Jahre zurückschaust, was würdest du denn der Alice von 10 Jahren sagen, wie die Musik sich heute verändert, also deine Musik sich in diesen 10 Jahren verändert hat?
Oh Gott, ich bin so schlecht darin zu erkennen, wie meine Musik sich verändert, weil ich merke die Veränderung meistens nicht. Also wenn ich die Songs so nacheinander höre von jedem Album, sehe ich schon so eine Entwicklung oder ich sehe schon, was die Unterschiede sind, aber ich kann nicht erklären, warum sie anders klingen. Es ist einfach eine Gefühlssache. Also ich müsste mir dann sagen, also wie alt wäre ich dann? 22. Vor 10 Jahren würde ich dann sagen, ja, deine Musik klingt halt jetzt so, wie du dich fühlst, aber du wirst dich in 10 Jahren anders fühlen und das ist okay, dass die Musik dann anders klingt, weil du entwickelst dich konstant weiter und Musik wird immer ein Teil von dir sein. Es ist nicht einfach nur ein Produkt, was du jetzt für, weiß ich nicht, als Gegenleistung für Geld oder was weiß ich, sondern es ist etwas, was du geschaffen hast, was du kreiert hast, damit du mit deinem Leben klarkommen kannst und damit du über dich selber besser Sachen verstehen kannst. Und mit diesen Erleuchtungen wird auch dann deine Musik genauso widerspiegelt, würde ich sagen. Und wahrscheinlich wird dann die jüngere Ich dann sagen, hä, verstehe ich nicht. Aber irgendwann würde sie es verstehen, weil es einfach wie so eine natürliche Entwicklung ist.
Ist genau diese Intuition und dieses Bauchgefühl, was du in deine Musik steckst und auch beim Schreiben und beim Entwickeln, ist das vielleicht auch der Grund, also dass dir das so wichtig ist, dass du auch schon früh gesagt hast, du machst sehr viel selbst und behältst die Kontrolle über vieles, um genau das auch zuzulassen und sich nicht zu sehr in so ein sehr kommerzielles Korsett vielleicht auch stecken zu lassen, wo man sagt, aber das muss jetzt so und so sein, damit es auch wirklich zum Superhit wird,
ja.
Sondern da wirklich auch ja quasi eigenständig zu bleiben.
Ich wollte nie Musik machen, um irgendwie Hits zu landen und dann superreich damit zu werden. Das war nie mein Ziel. Es war einfach mein Ziel, Musik zu kreieren, die mir aber auch anderen Leuten hilft, ihr Leben zu verstehen, ihre Verhaltensweisen zu verstehen und auch einfach generell das zu verarbeiten, was passiert ist. Und ich bin ein sehr sensibler Mensch und fühle sehr viele Sachen gleichzeitig. Und ich glaube, diese kommerzielle Seite ist irgendwie, ist schön, wenn es dann klappt, wenn irgendwas erfolgreich wird. Aber es ist nicht mein Ziel, dass ich super kommerziell erfolgreich sein kann mit der Musik. Ich will davon leben und ich hoffe, dass ich weiterhin auch davon leben kann. Aber ich will trotzdem treu mir gegenüber sein. Ich will der Musik treu sein und ich will Sachen tun, worauf ich stolz bin und wo ich denke, das ist gut. Und oft finde ich sehr kommerzielle Sachen, persönlich ist es nicht mein Geschmack. Und das ist okay, weil jeder hat einen anderen Geschmack. Aber für mich geht es eher darum, dass ich etwas kreieren kann, womit ich dann 20 Jahre später zurückblicken kann und sagen kann, ah wow, das war eine coole Platte. Oder das hast du schön gemacht. Oder generell die Erfahrung, das zu machen, nach Island zu fahren und dort mit tollen Menschen dann Sachen aufzunehmen und sich zu inspirieren, das will ich halt in meinem Leben haben und nicht denken, ah ja, da war ich jetzt 10-mal Nummer 1 in dem Land, weil ich habe das auch gemerkt mit No Roots. Irgendwann ist dir das auch einfach egal. Also es ist total schön, einfach davon leben zu können und das kann ich im Moment. Ich bin immer sehr nervös, wenn es darum geht, irgendwie eine lange Karriere zu haben, weil man weiß es ja nicht mit Musik. Aber solange die Musik mich glücklich macht, werde ich es auch weiterhin verfolgen.
Aber ist die Verlockung da nicht wahnsinnig groß? Also wenn man dann so den ersten Hit gelandet hat, dann kommen ja wahrscheinlich auch 1000 Leute auf einen zu und sagen, hier, ich weiß genau, was du machen musst, damit der nächste Song genauso erfolgreich und so weiter. Also die Verlockung ist ja schon irgendwo da wahrscheinlich, oder?
Ich würde sagen, nach den ersten 3-4 Jahren war sie da. Und dann muss ich zugeben, ist mir aufgefallen, was es bedeuten würde, wenn der Song dann wirklich oder der nächste Song dann wirklich noch ein Hit wäre. Weil No Roots, der ist zu einem großen Song geworden, dadurch, dass wir auch super viel intensive Zeit danach verbracht haben, allen diesen Song zu zeigen, überall zu spielen, überall Promo machen, nichts absagen, immer Ja sagen, kein Leben haben, kein Social Life haben, wichtige Sachen mit Familie komplett kannst du vergessen, weil es nur darum geht, dass die Musik jetzt erfolgreich sein muss. Und jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich sage, ich habe eine Balance. Also klar will ich dann meiner Musik diese Aufmerksamkeit schenken, aber ich bin nicht mehr bereit, um jeden Preis Sachen aufzugeben. Weißt du, was ich meine?
Total. Es ist auch schön, dass du das sagst. Ich habe vor kurzem ein Gespräch gemacht mit Peter Freudenthaler von Fool's Garden, die vor 30 Jahren mit Lemon Tree diesen super Hit gelandet haben.
Ja.
Und ich habe Peter dann auch gefragt, wie das für ihn war damals. Und er meinte, ja, eigentlich hat er nicht gehofft, dass es so weitergeht, sondern hat eher gehofft, dass es wieder normaler wird, weil eben genau das, was du sagst. Er hatte keine Zeit mehr für irgendwas. Er war nur noch auf Tour, nur noch unterwegs. Und da ist ganz, ganz viel hinten runtergefallen und auch irgendwie das Gespür für einen selbst und wer ist man eigentlich und wer will man sein und was will man machen.
Und das ist am Anfang dir nicht bewusst. Die ersten 4, 5 Jahre war mir das nicht bewusst. Ich dachte immer, oh Gott, es muss jetzt das Nächste kommen und so. Und erst später, wenn du dann darauf zurückblickst, weißt du, was involviert ist, um einen Song groß zu bekommen. Also klar, es kann dann von einem Tag zum nächsten so ein Viral Hit werden, aber oft ist es nicht einfach ein Viral Hit, der irgendwie mit gar keiner Arbeit so groß wird, sondern da steckt sehr viel Arbeit dahinter. Also ob es Künstler sind wie Olivia Dean, die jetzt richtig groß ausbrechen und so, wie viele Konzerte, wie viele Promo-Sachen, wie viele Interviews, das erfordert so viel Zeit und allein das in Amerika gemacht zu haben, dass wir wirklich in jeder Stadt waren und Interviews gegeben haben und dann hast du eine Akustik-Session für 3 verschiedene Radiosender und am Abend hast du dann noch das Konzert und dann kommst du um Mitternacht oder 1 ins Bett und musst am nächsten Tag um 5 aufstehen, damit du um 6 Uhr am Flughafen bist, damit du nach Wyoming fliegen kannst. Das kannst du dann tagelang, wochenlang, monatelang machen, aber das wollte ich nicht, dass das mein Leben ist. Mein Leben soll kreieren sein und auch irgendwie Spaß an der Sache haben und soll nicht sich anfühlen, dass ich das mache, nur um Fans jetzt zu stillen und denen immer wieder was zu geben, sondern es muss ja auch für mich was Schönes sein. Und ich werde, glaube ich, nie aufhören, Musik zu machen. Ich werde immer Musik lieben, hoffentlich. Aber ich will diese Liebe bewahren. Ich will nicht irgendwann denken, schon wieder irgendwie eine Tour, keine Lust. Ich will denken, ah, wie schön, ich freue mich total. Ich will diesen Burnout nicht. Und das hatte ich, nachdem wir die erste Platte getourt sind und sogar die erste EP, hieß es, und los, mach mal. Und ich will das nicht. Ich will gute Musik hoffentlich machen und dass es resoniert mit Menschen, aber nicht für jeden Preis.
Hat es Social Media da eigentlich einfacher oder schwerer gemacht?
Ich meine, Social Media gab es ja auch damals, als ich nur Roots und die EP und aber ich glaube, jedes Jahr entwickelt es noch ein Stückchen weiter. Und jetzt ist es wirklich so, du verbringst sehr viel Zeit damit, überhaupt ein Album oder eine EP oder halt die Musik zu machen. Und dann verbringst du noch mehr Zeit jetzt mit Content Creation. Und das ist das, was mich halt manchmal ein bisschen traurig macht, ist, dass man so viel Zeit für ein Video oder so investiert. Und eine Person sieht es dann für ein paar Sekunden. Und dann musst du aber gleich am nächsten Tag das nächste Video zeigen. Und du musst einfach konstant Content abliefern. Und das war halt früher nicht so der Fall. Du hast Bilder gemacht, du hast Musikvideos gemacht. Das ist alles super und toll und das habe ich geliebt. Liebe ich immer noch. Aber dieser so billig Content, so kurz so ein Handyvideo, wo ich dann in die Kamera singe und irgendwie hat das dann viel mehr Views als zum Beispiel irgendwie ein Video, was ich dann in Island mache oder irgendwo anders, was halt super aufwendig ist, finde ich persönlich schade. Aber andererseits bringt es nicht irgendwie zu sagen, ja, ach, das war früher viel besser, sondern du hast die Wahl. Du kannst dich entweder anpassen oder du sagst, okay, ich passe mich jetzt nicht an oder ich mache so viel, wie ich machen möchte und bin dann happy damit. Muss dann aber auch verstehen, dass es vielleicht nicht viral geht, weil ich dann nicht 5 Videos pro Woche poste. I don't know. Ich weiß es nicht. Ich glaube, jeder Künstler kämpft ein bisschen damit. Und ich glaube, die Art von Künstler hat sich so ein bisschen verändert, der jetzt richtig so zum Vorschein kommt. Also ich glaube, sehr viele Menschen, die es lieben halt, über sich zu reden und die ganze Zeit so, auch so ein bisschen so ADHD, so, okay, heute machen wir das und Leute, kommt mit. Das ist jetzt die Person, die jetzt ganz viel Erfolg haben wird. Die eher ruhige Person, die so in ihrem Zimmer sitzt und halt so für sich Songs schreibt und aufnimmt und irgendwie alles überlegt und super viele Zweifel hat und sehr schüchtern ist. Die Künstlerin hat es viel schwerer jetzt, weil das halt nicht wirklich gefragt ist irgendwie. Also es gibt auf jeden Fall Ausnahmen, aber trotzdem sind die großen Künstler jetzt auch so TikToker. Leute, die halt jeden Tag dir erzählen mit ihren Vlogs, was sie machen, was sie essen, was sie tun, wo sie hinfahren. Und ich, so sehr ich meine Fans liebe, will ich nicht, dass meine Fans ihr Leben damit verbringen, jeden Tag von mir zu sehen. Ich will, dass sie ihr Leben leben. Ich will, dass sie als Soundtrack meine Musik vielleicht haben, dass sie sagen können, ha, wow, das hat so gut zu diesem einen Moment gepasst. Oder, oh Mann, ich habe das so gefühlt, weil es Alice und ich, wir machen gerade dasselbe durch. Aber ich will nicht dich ständig mit meinem Leben, mit unwichtigen Sachen zuspammen. Auch wenn das gang und gäbe ist heutzutage.
Ich glaube, dass das Wort unwichtig ist da so ein Schlüsselwort, weil es ist ja sehr viel oberflächlicher Content. Also genau das, was du sagst. Ich fahre jetzt hierhin, ich mache dies, ich esse das.
Ja. Oder so viele Gedanken, die Leute einfach mitteilen, dass sie einfach ihre Handykamera anmachen und dann diesen Gedanken mitteilen. Dann denke ich mir so, wow, ich habe jetzt 30 Sekunden damit verbracht, einfach nur einen sinnlosen Gedanken von dir zu hören. Und ich kenne dich nicht mal. Und das erleben wir von Hunderten, von Tausenden, von Millionen Menschen. Und das macht mich verrückt. Und dann gibt das sind so Momente, wo ich denke, ich möchte Social Media eigentlich komplett aus meinem Leben blockieren. Komplett einfach aufhören. Weil ich bin nicht so wichtig, dass du dir die ganze Zeit meinen Content anschauen willst. Ich meine, meine Plattenfirma, meine ganzen Leute werden sagen, Alice, nein, wir wollen die Leute mit reinziehen. Aber ich denke mir so, Leute, hört Musik. Hört Musik und macht euch ein Bild, wie ich bin, durch die Musik und nicht dadurch, dass ich dir jeden Tag erzähle, was ich mache. Weil sonst geht auch diese Magie, diese besondere Mysteriousness, die verschwindet einfach total. Wenn du einfach und dann erwartest du auch, dass diese Person immer mehr erzählt. Du wirst dann Teil von dieser Person. Du denkst, oh mein Gott, diese Person hat heute nicht gepostet. Ich muss doch wissen, was jetzt passiert. Und das macht mir ein bisschen Angst. Das geht dann so ein bisschen in Richtung Stalker.
Sie haben nichts gelöscht. Sie haben nichts verboten. Sie haben einfach entschieden, was sichtbar ist. Du konntest sagen, was du willst, nur hat es niemand mehr gehört. Denn Öffentlichkeit war kein Ort mehr, sondern ein Algorithmus, ein Filter, ein System. Democracy Down ist ein Roman über das leise Ende der Demokratie. Ein Journalist erkennt, dass es nicht die Gewalt ist, die die Wahrheit auslöscht, sondern die Struktur. Was wir sehen, was wir teilen, was wir glauben. Alles ist manipulierbar. Nicht irgendwann, sondern jetzt. Democracy Down von Daniel Fürck. Ein Thriller über Sprache als Waffe und Demokratie als Opfer. Jetzt verfügbar. Überall, wo es Bücher gibt.
Und gleichzeitig mit deiner Musik, wenn ich mir so von außen, wenn ich von außen beobachte, wie sich deine Musik auch entwickelt hat, habe ich das Gefühl, dass du eben die Oberflächlichkeit einmal komplett zur Seite kehrst und im Verlauf über die Jahre, zumindest mein Eindruck, die Leute schon auch mit dem, was du schreibst, was du singst, was du an Songs machst, die Leute schon heute vielleicht näher noch an dich ranlässt, an deine Gefühle, an deine Identität, an die Frage, was bewegt dich wirklich, was kannst du davon auch teilen? Würdest du sagen, du bist da irgendwie auch mutiger geworden, mehr zuzulassen? Also zu sagen, ich gehe wirklich tief in mich rein und lasse es dann auch raus?
Ich würde sagen, mit diesem jetzigen Album bin ich schon tiefer in mich rein. Weil es braucht immer ein bisschen Mut, natürlich. Ich habe früher nie über Liebe gesungen, weil ich immer dachte, wie soll ich das auf der Bühne dann singen? Dann fange ich an zu heulen. Aber auf diesem Album gibt es schon ein paar Songs, die so von vergangenen Lieben auch erzählen. Landline ist zum Beispiel ein Beispiel davon. Aber ja, ich glaube, ich glaube, ich lasse die Fans noch mehr rein, ohne dass sie visuell halt alles sehen, was ich tue, sondern sie hören es durch die Lyrics. Also ich glaube, Lyrics waren mir immer sehr wichtig. Und das will ich halt mit ihnen teilen, was ich durchmache durch meine Songs und nicht irgendwie durch andere Wege.
Hast du da für dich selber sowas wie Grenzen oder wo du sagst, okay, bis hierhin, aber nicht weiter, weil man kommt ja vielleicht auch in so ein, gerade wenn man am Schreiben ist und so in so einem kreativen Prozess ist, wo man dann merkt, okay, ich hole ja auch viel wieder hoch, was in mir ist, was vielleicht vergangen ist, womit ich vielleicht sogar schon abgeschlossen habe. Und auf einmal kommt das in so einen Prozess und will einfach auch raus.
Hm.
Gab es da Momente, gerade bei dem Album auch, wo du gesagt hast, okay, aber hier ist die rote Linie, da biege ich jetzt mal lieber dran ab?
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall gab es Momente, die auch sehr schwer für mich waren. Und auch so Sachen, die aus der Vergangenheit kommen. Und du fragst dich, warum kommt es jetzt gerade hoch? Welches Gefühl hat mich dazu gebracht, darüber jetzt zu schreiben? Und oft sind es auch Melodien oder Töne oder Akkorde. Und das berührt dich dann auf irgendeiner Weise. Und dann kommt plötzlich dann diese Geschichte hoch oder dieses Gefühl. Und das finde ich halt so spannend an Songwriting. Das ist so, dass man es nicht versteht. Man versteht nicht, warum man eine Farbe sieht, wenn man etwas hört, oder warum man eine Melodie hört, wenn man an eine Person denkt. Und ich glaube, deshalb bin ich immer so sensibel. Ich bin super, ich würde sagen, ich bin ein sehr emotionaler Mensch, weil ich sehr viel aufnehme und das dann irgendwie auch speichere in mir drin. Und wenn ich dann eine Melodie höre oder wenn ich an eine Melodie denke, dann kommt die Situation, diese Lyrics dann hoch. Und ich versuche dann so ehrlich zu sein, wie es geht. Ich mag das gar nicht, dass ich das dann irgendwie verstecke durch irgendwelche Metaphern. Manchmal sind Metaphern drin, aber ich bin schon eigentlich das, was in den Songs steht, ist die Wahrheit. So wie ich das sehe, so wie ich das fühle.
Wenn du so in deine Kindheit und Jugend zurückdenkst, kannst du dich noch an so einen Moment erinnern, wo Musik für dich oder wo dir klar wurde, dass Musik für dich auch so ein Gefühlsausdruck ist, so ein erweiterter, ja, so eine erweiterte Ausdrucksform und nicht nur ein, ich lerne jetzt ein Instrument oder ich lerne zu singen. Also es gibt ja den fachlichen Part sozusagen, wo ich einfach lerne, meine Stimme als Werkzeug zu benutzen oder eine Gitarre oder wie auch immer. Und den Moment, wo du wirklich gemerkt hast, okay, da ist viel mehr in mir drin, was irgendwie raus will.
Ich würde sagen, das war mit Klavier, als ich nicht gleich am Anfang, weil du lernst ja so viele Tonleiter und so, sondern wenn ich dann angefangen habe, Stücke zu spielen wie Clair de Lune oder Beethoven-Sonaten oder auch irgendwie Preludes von Rachmaninoff. Das waren so Momente, wo du wirklich gespürt hast, was der Künstler durchgemacht hat, was er gefühlt hat in dem Moment. Dass man nicht einfach nur die Töne spielt, sondern dass du selber durch diese Melodien und durch diese Noten einfach merkst, was das mit dir macht. Und du hast es ja gar nicht geschrieben, du wusstest ja gar nicht, dass du das fühlst, sondern der Künstler projiziert das auf dich durch seine Musik. Und das war ein Moment für mich, wo ich gedacht habe, wow, das ist schon, Musik hat schon eine sehr große Kraft. Ich frage mich, ob ich das dann auch erreichen kann mit Musik, dass ich Leute dazu bringen kann, etwas zu fühlen.
Wann hast du dann damals angefangen, dann auch die ersten Gedanken so aufzuschreiben, dass daraus Songs werden konnten?
Also ich habe schon sehr viel Poesie geschrieben, als ich jünger war. Allein um einfach drüber nachzudenken oder klarzukommen mit Situationen wie Umzügen oder so Streite in der Familie oder generell, warum man Gefühle hat für jemanden. Also ich habe schon einfach immer dann so Gedichte geschrieben und irgendwann viel später, das war auch in München, gab es ein P-Seminar. Das war zu der Zeit, wo es G8 gab, wo sie nur 12 Jahrgänge gemacht haben anstatt 13. Und die haben dann P-Seminare eingeführt und mein P-Seminar war Songwriting. Und ich habe zum ersten Mal einfach eine Gitarre in der Hand gehalten und konnte nichts, habe einfach nur experimentiert und habe gleich an dem Abend irgendwie dann einen Song geschrieben. Und am nächsten Tag noch einen Song. Und am nächsten Tag noch einen Song. Und irgendwie war es dann so leicht. Es war dann so, ja, wie Therapie irgendwie. Und Therapie habe ich damals irgendwie, hätte ich wahrscheinlich machen sollen mit den ganzen Umzügen. Und auch der große Umzug nach Deutschland, vor allem nach Bayern, war schon sehr schwer. Und durch Songwriting habe ich das irgendwie verarbeitet.
Viele Menschen, die auch zweisprachig aufwachsen, sagen ja oft, es gibt so die eine Sprache für die Gefühle und die andere spricht man halt. Aber die Gefühle packt man irgendwie so in diese eine Sprache. War das für dich immer Englisch?
Um ehrlich zu sein, ich habe Deutsch viel später gelernt. Also Deutsch habe ich mit 13 in München gelernt, weil meine Mutter mit uns zu Hause nie wirklich Deutsch gesprochen hat. Sie hat es versucht, aber wir waren sehr dickschädlich und wir dachten, ach, Deutsch braucht man nicht. Wir wohnen in Kanada. Wir sprechen Französisch und Englisch. Deutsch braucht man nicht. Und als wir dann umgezogen sind, war es dann so, okay, wir brauchen es doch. Und ich würde sagen, eigentlich habe ich immer gesagt, so das, was ich fühle, sage ich dann immer auf Englisch, dass ich immer viel besser kommunizieren kann auf Englisch. Inzwischen weiß ich nicht, ob das der Fall ist. Ich dachte, eigentlich habe ich immer so die tiefgründigsten Beziehungen oder Verhältnissen mit Menschen, wenn ich mich auf Englisch unterhalte. Aber dann auch mit dem Umzug nach England habe ich auch gemerkt, dass es dann so viele Wörter gibt im Deutschen, die es nicht im Englischen gibt. Und so spezifische Sachen, wenn du so ein spezifisches Gefühl hast, so wie Fernweh. Und das dachte ich, irgendwie war ich dann so stolz darauf, dass ich dann diese Sprache gelernt habe, weil es dann so viele Möglichkeiten jetzt gibt, sich zu express yourself. Also schon so, dass mein Kopf dann immer wieder so hin und her springt, merkst du ja. Aber es gibt dann so viele Fälle, wo ich dann Englisch spreche zu Hause und dann sage ich einfach drei deutsche Wörter. Aber die gibt's halt nicht im Englischen. Und dann, das ist schon eine Art Kreativität, finde ich, dass man dann anfängt, einfach beides zu benutzen. Und das fing erst seit kurzem an. Das ist super spannend.
Wir haben vorhin schon über Island gesprochen und was das auch mit gerade dem Album gemacht hat. Ist das was, wo du jetzt vielleicht auch so ein bisschen auf den Geschmack gekommen bist und dir denkst, okay, wenn ich jetzt irgendwann dann mal in der Zukunft das nächste Album anfange, mache ich vielleicht mal was ganz anderes und fliege ich vielleicht mal nach Japan oder wohin auch immer und tauche da in die Kultur ein und versuche da auch Aspekte wieder reinzubringen?
Absolut. Ich finde es generell wichtig, dass man sich von diversen Kulturen oder Menschen auch einfach inspirieren lässt. Japan würde ich so gern. Ich würde so gern nach Japan fahren. Und alle sagen immer, hä, mach's doch. Aber gerade fehlt mir einfach die Zeit, nach Japan zu fliegen. Aber es steht auf jeden Fall in meinem To-Do-List of places I need to see. Aber ja, ich finde es wichtig, dass man, vor allem durch die Erfahrung mit Island, habe ich gelernt, dass der Kopf auch in so vielen neuen Richtungen geöffnet werden kann, wenn du es zulässt, wenn du an einem anderen Ort bist, wenn du nicht immer in derselben Stadt mit demselben Menschen arbeitest. Ich wusste schon davor, dass das wichtig ist, dass ich persönlich mit anderen Menschen arbeiten möchte. Aber ich wusste nicht, wie wichtig auch eine Location sein kann. Und das habe ich mit Island gelernt.
Wie wichtig ist da eigentlich auch der Austausch mit generell auch mit anderen Künstlern, jetzt mal unabhängig von der Kultur, aber dass man da auch irgendwie so eine Community an anderen Künstlern und Künstlerinnen um sich hat, mit denen man da auch mal Sparring auch machen kann.
Ja, das war auch nämlich der Fall. Ich hatte eigentlich nicht so viele Freunde aus der Musikindustrie. Nicht, weil ich sie jetzt nicht mag oder so, sondern weil es einfach so, ich habe mich immer auf meine eigene Sache konzentriert. Und ich glaube auch mit der Zeit, also ich war dann auch mit mehreren Bands auf Tour in den letzten Jahren und mit einer Band, insbesondere mit Bastille, waren wir auf einer Amerika- und auf einer Europa-Tour zusammen. Und wir haben uns einfach alles so gut verstanden. Und mit Dan bin ich immer noch gut befreundet. Ich glaube, er ist auch ein kleiner Grund, warum ich auch gesagt habe, ja gut, ich ziehe jetzt einfach vollzeitig nach London. Weil wir dieselbe Leidenschaft teilen. Wir lieben Musik. Wir haben auch dieselben Inspirationen und sind auch einfach im Kopf manchmal so woanders. Und lieben es halt, tausende Sachen gleichzeitig zu machen. Und mit ihm habe ich eine sehr schöne Freundschaft aufgebaut, was mich sehr glücklich gemacht hat. Und wo ich auch das Gefühl hatte, ich kann viel von ihm lernen. Weil es ja kein Buch gibt über Künstler sein und wann schreibe ich ein Album und welche Songs soll ich weglassen. Sondern es war schön, sich auszutauschen. Und auch durch diese Island-Geschichte, auch als wir die Sendung gedreht haben, war es auch schön, von anderen Künstlern zu hören, wie es bei ihnen war. Und da habe ich auch gelernt, einfach offener zu sein und ja, irgendwie auch zu sehen, wie schön es ist, wenn andere Leute auch dieselbe Leidenschaft haben und dass man Menschen findet, mit denen man drüber sprechen kann.
Wenn du jetzt daran denkst, dass dieses Album ja bald dann da ist, es ist ja auch so ein bisschen wie so ein Baby, was man dann so in die Welt hinauslässt. Mhm. Was würdest du dir denn wünschen? Wir haben jetzt schon viel über Botschaften auch in den Songs gesprochen. Was würdest du dir denn wünschen, was hängen bleibt? Also wir haben vorhin schon gesagt, das Thema Beziehungen und dass man die auch nicht zwingend immer weiterführen muss, nur weil man sie so weitergeführt hat.
Genau.
Gibt es noch ein, zwei Dinge, die du dir wünschen würdest, was bei den Leuten hängen bleiben soll inhaltlich?
Inhaltlich von diesem Album hoffe ich mir, dass Themen wie Tod, wir hatten sehr viele Todesfälle dieses Jahr in meinem Freundesumkreis und auch ein Fan von uns, die sehr jung war, ist leider plötzlich gestorben. Und die war schon Teil einer Community. Und es hat mich total getroffen. Und ich habe einen Song geschrieben namens Marigold, weil ich glaube, dass so in indischer und mexikanischer Tradition ist, dass diese Blumen halt auch irgendwie, wenn jemand gestorben ist, dann auch gezeigt oder gestreut werden, um auch Stärke zu zeigen und auch das Leben zu zelebrieren, anstatt irgendwie nur die Traurigkeit zu sehen, dass diese bunte Farbe auch dafür steht, dass man das Leben genießen muss und dass wir jetzt nicht irgendwie in dieser Trauer versinken sollten, sondern dass wir auch einfach glücklich sein können, dass wir diese Person gekannt haben, dass wir Teil dieser Person waren, dass wir Teil ihrer Journey waren, dass wir sie einfach in unser Herz geschlossen haben. Und das vergessen wir, glaube ich, oft, wenn es um Tod geht. Ich mache das sehr oft tatsächlich, ich denke fast jeden Tag an den Tod. Und ich habe immer Angst, dass es dann plötzlich passieren könnte und dass dann wieder ein Zuhause von mir dann weg ist. Aber ich will damit besser umgehen. Ich will, dass ich trotzdem glücklich sein kann und mich freuen kann, dass die Person mich so inspiriert hat oder Teil meines Lebens war. Genau, also das würde ich gern, dass Menschen das vielleicht mitnehmen. Ich überlege, welche anderen Songs. Ein Song, den ich eigentlich echt cool finde, der heißt Jane Street. Und Jane Street ist eigentlich eine sehr erfolgreiche Trading Company in Amerika. Und in dem Song sage ich, I'm not Jane Street. Ich bin keine erfolgreiche Trading Company oder Platten, weil ich will einfach ich sein. Mir geht es nicht um super viel Erfolg, sondern mir geht es einfach darum, Erfolg für mich zu definieren und das auch zu genießen und glücklich darüber zu sein und das auch zu zelebrieren und feiern. Ich habe früher Sachen nie gefeiert, wenn ich irgendwie so, wenn es jetzt nicht groß war, dachte ich, ach, ist egal. Aber ich will das nicht. Ich will kleine Erfolge feiern und das tue ich auch inzwischen und versuche auch andere Menschen zu motivieren, dass sie auch Erfolge feiern sollten, dass sie nicht einfach sagen sollen, ja, es ist ein Schritt von vielen, sondern hey, nee, es ist richtig gut, dass du es geschafft hast. Das ist auch, würde ich sagen, eine Sache, die ich den Leuten mitgeben möchte auf diesem Album.
Du hast gerade den Tod angesprochen. Sind wir beide fast gleich alt? Also haben hoffentlich noch sehr viel Leben vor uns.
Ja.
Aber mir ging es zum Beispiel so, ich habe super früh dann auch so fast schon philosophische Texte darüber geschrieben, wie wir eigentlich uns selbst treu sein müssen und unser Leben so leben müssen, dass wir eigentlich in jeder Sekunde, das ist zumindest immer so mein Wunsch an mich selber, dass ich irgendwie in jedem Moment sagen könnte, okay, wenn es jetzt vorbei wäre, will ich irgendwie nicht sagen, dass ich irgendwas verpasst hätte oder dass es irgendwie noch eine offene Rechnung gäbe oder irgendwie, also ja, auch auf einer persönlichen Ebene irgendwo. Ist das was, wo du auch vielleicht mehr drüber nachdenkst, jetzt auch nochmal, wenn du merkst, dass gerade auch im Umfeld es halt auch schnell gehen kann und unerwartet vielleicht auch sein kann?
Ja, tatsächlich denke ich sehr viel darüber nach. Ich denke auch sehr viel über Konstrukte nach. Also zurzeit, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei mir im Freundeskreis sind sehr viele so entweder verheiratet, kriegen ihr erstes Kind, Und ich spüre schon diesen Druck, dass ich das auch machen sollte. Aber ich weiß nicht, ob mich das wirklich glücklich macht. Weil ich weiß, was mich glücklich macht, Musik. Und es ist auch schön, dann einen Partner zu haben und ein Zuhause zu haben. Aber es gibt dann auch Momente, wo ich denken würde, wenn ich morgen sterben würde oder übermorgen es alles vorbei wäre, wäre ich dann glücklich, so wie ich mein Leben gelebt habe. Auf der musikalischen Seite 100%, weil ich immer meiner Musik treu bin. Aber ich frage mich einfach oft in Bezug auf Beziehungen, was will ich denn? Will ich ein Kind? Würde ich es bereuen, wenn ich jetzt übermorgen sterben würde und kein Kind hätte? Und das sind Fragen, die mich sehr beschäftigen nachts. Weil ich es manchmal weiß und manchmal nicht weiß. Und manchmal ist es tagesformabhängig. Und manchmal bin ich mir so sicher, dass es genau so ist und am nächsten Tag, ah nee, doch nicht. Und ich glaube, es ist auch okay, das nicht zu wissen. Aber es kann auch einfach anstrengend sein. Von daher würde ich sagen, ich versuche schon mein Leben so zu leben, als gäbe es vielleicht keinen Morgen. Aber ich muss trotzdem dann immer wieder mich fangen, weil ich dann so schon auch in diese Konstrukte reinkomme und mich dann wirklich frage, ist es das, was ich wirklich machen will, nur weil alle anderen das jetzt machen?
Ich versuche, also die Gedanken habe ich auch und ich habe aber ganz oft dann den Moment, wo ich versuche, immer alles auszublenden, was irgendwie so gelernte kulturelle Prägungen sind. Also es ist ja nicht so, dass wir als Menschen irgendwo auf die Welt gekommen sind und dann ist in uns vorprogrammiert, dass es so ein Konstrukt wie Heiraten gibt oder ja. So. Und versuche mich mal irgendwie darauf zurückzubesinnen, was eigentlich wirklich, also was ist das, was ich irgendwo in mir tief drin wirklich will.
Hm. Hast du es für dich rausgefunden?
Ein guter Freund von mir, der Psychiater ist, liebe Grüße an Pablo an der Stelle, hat mal gesagt, das, was du eigentlich die ganze Zeit suchst, ist Authentizität.
Mhm.
Also einfach diese ganzen Filter, diese ganzen Mauern, diese ganzen Dinge, die man sein will oder die man darstellen will, einfach mal alle zur Seite zu schieben und einfach nur man wirklich selbst sein.
Mhm.
Und ich glaube, das geht uns viel zu oft verloren in dieser Welt, wo alles so schnell geht und ständig wir mit irgendwas umgehen müssen, uns zu irgendwas verhalten müssen, irgendwo eine Meinung haben müssen
oder
auch wollen. Aber ich glaube, wir vergessen viel zu oft, wirklich herauszufinden, wer wir eigentlich wirklich sind.
Mhm. Und ich glaube, viele Leute würden auch sagen, ja, es ist egal, wer du bist, weil darum geht's ja nicht im Leben. Aber dann frage ich mich immer, worum geht's denn im Leben? Weil ich verstehe, es kann ja nicht immer darum gehen, Glückseligkeit zu suchen und zu finden, weil das, also ich bin auch, ich glaube, dass ein Großteil vom Leben auch Leiden ist. Aber was ist denn der Sinn dahinter? Also was sollen wir dann mit unserem Leben machen?
Also was soll hängen bleiben von deinem Leben am Ende? Hast du dir darüber mal Gedanken gemacht? Also wenn jetzt jemand bei deiner, sehr düster, aber
bei meiner Beerdigung.
Ja, oder vielleicht auch 10 Jahre nach deiner Beerdigung sich jemand nochmal an dich zurückerinnert. Und was soll denn da hängen bleiben?
Es wäre schön, wenn Musik hängen bleibt. Ich würde mich sehr freuen, wenn Musik hängen bleibt und wenn es nicht einfach stirbt mit mir. Aber ich glaube, vielleicht einfach auch die menschliche Beziehung, die ich hatte oder die Leben, die man vielleicht irgendwie versucht hat zu beeinflussen, dass man versucht hat, einfach ein guter Mensch zu sein, für jemanden da zu sein. Ob das irgendwie eine gute Tochter sein, eine gute Schwester, Bruder. An solchen Sachen denke ich ganz oft. Ja, einfach für Menschen da zu sein und Liebe zeigen. Ich finde das Thema Liebe so interessant, weil ich niemals sagen könnte, dass ich, glaube ich, nur eine Person liebe, sondern ich liebe so viele Personen. Und es gibt so viele Arten von Liebe. Und ich würde hoffen, dass ich das sozusagen hinterlasse, diese Liebe, die ich empfinde.
Ja, geht mir ähnlich. Also bei mir sind es dann, glaube ich, ganz viel so, es ist, glaube ich, irgendwie so eine Mischung aus Verbindungen. Also ich liebe es, Menschen irgendwie zusammenzubringen und ich habe doch Dinge da kennengelernt und Dinge da und die müssen sich mal unterhalten. Und also
es ist auch schön.
Das soll irgendwie bleiben und ich glaube, Haltung.
Ja. würde ich auch unterschreiben.
Ja. Deshalb habe ich jetzt Bücher schreiben angefangen.
Ach echt?
Ja, weil die bleiben irgendwie. Das ist so
ein
bisschen oldschool. Aber
ja. Nee, aber es stimmt. Bleibt. Ja, es ist was Festes.
Man kann es anfassen, es ist irgendwie, man kann es weitergeben.
Ja, Gratulationen.
Ja, cool. Ich danke dir sehr.
Ich danke dir. Vielen Dank für das schöne Gespräch.
Das war's leider schon. Die letzte Runde ist ausgetrunken, das Gespräch zu Ende. Vielen Dank fürs Zuhören. Bitte nimm Rücksicht auf die Nachbarn und sei leise, wenn du die Bar verlässt. Aber vergiss auf keinen Fall, den Abonnieren-Button zu klicken. Gin and Talk ist ein Podcast von 48 Forward, produziert in den 48 Forward Studios in München.